ARD.
HR Info Kultur
mit Dagmar Fulle. Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Zentimeter für Zentimeter und Reihe für Reihe bringen wir diesen Garten zum Wachsen. Ein Rechen, eine Harke, ein Stück fruchtbare Erde, Samen, Wärme und Regen. Mehr braucht's nicht, diesem alten US-amerikanischen Kinderlied zufolge, dem Garden Song. Die Wirklichkeit ist ein bisschen komplizierter, wie jeder weiß, der sich schon mal an einem Garten versucht hat. Ein Garten, der seinesgleichen sucht, liegt mitten im hessischen Fulda, in der Benediktinerinnenabtei zur Heiligen Maria. Er ist 2000 Quadratmeter groß und die Nonnen bauen dort Obst, Gemüse und Kräuter an. Von seiner besonderen Geschichte und vor allem von den besonderen Frauen dahinter erzählt die Autorin Meli Kijak in ihrem Buch »Dieser Garten«. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal ein kleiner Ausflug in diesen Klostergarten und zu den Schwestern von Fulda mit unserer Reporterin Katinka Mumme.
Zugegeben, im März blüht hier noch nicht so viel. Trotzdem ist der Klostergarten beeindruckend. Ein riesiges Insektenhotel in einer Ecke, weiter hinten ein historischer Kräutergarten. Mittendrin Schwester Christa. Sie ist zuständig für den Garten.
Ja, das Wichtigste ist immer noch, dass der Boden durch Kompost gesund erhalten wird. Und im Kompost ist ja alles drin, was die Pflanzen brauchen. Ja, in einer viel besseren Zusammensetzung, weil das aus Pflanzen kommt. Sonst kriegt man von Düngemitteln irgend so eine Formelmischung. Die Nährstoffe werden nach irgendeiner bestimmten Formel zusammengemischt. Manche brauchen die Pflanzen gar nicht so viel, gerade Spuren.
Man merkt, Schwester Christa kennt sich aus. Dieses Wissen hat sie aber nicht aus irgendeinem Gartenbaubuch. Die Erkenntnisse sind hier, in diesem Klostergarten in Fulda, entstanden und wurden über Jahrzehnte weitergegeben. Die Nonnen experimentieren aber auch noch weiter in ihrem Klostergarten und so wird er ein wichtiger Ort für biologischen Gartenbau. Meli Kijak schreibt,
ein Garten kann überraschen. Ein Garten ist eine Überraschung und ein Wunder. Dieser Garten ist ein besonderer Garten, denn seine Gärtnerinnen sind besondere Frauen. Sie wussten nicht, dass sie Gärtnerinnen werden würden, als sie eintraten. Sie nahmen ihre Aufgabe an. Was hatte dieser Garten doch für ein Glück?
Die Autorin selbst besucht die Nonnen vor einigen Jahren und begleitet sie tagelang. Ihre Eindrücke schreibt sie nieder in einem Buch, was 2011 zum ersten Mal erscheint. Ungewohnt für die Nonnen, aber eine wertvolle Erfahrung, sagt Schwester Gertrud.
Also es war ja auch für uns irgendwo, also zumindest kann ich das für mich sagen, eine Bereicherung. Ihre Wahrnehmung auf unsere Gemeinschaft, das hat mich sehr bereichert. Es gibt ja auch vielleicht ein paar Punkte, wo sie eben ihre Fragen gestellt hat, warum, wieso, weshalb, ne? Und das hat einen weitergebracht und das finde ich ja spannend.
Pünktlich zum Weltfrauentag erscheint das Buch nun in einer neuen Auflage. Der Titel hat sich geändert, der Inhalt bleibt fast gleich. Nur ein neues Nachwort ist in dieser Ausgabe von Dieser Garten zu finden. Dort schreibt Kijak,
hier bin ich richtig. Ich habe in meinem Leben nicht oft dieses Gefühl gehabt.
Ein Garten mitten in der Innenstadt, der seine Besucher und Bewohnerinnen immer wieder aufs Neue überrascht. Für die Nonnen ist es nicht nur ein Ort zum Experimentieren und Lebensmittel anbauen. Er ist auch Rückzugsort, sagt Schwester Gertrud.
Also ich muss sagen, ich liebe es halt, wenn niemand im Garten ist, hier auf diesen Wegen einfach zu wandeln und zu gucken und mich immer überraschen zu lassen über das, was Neue treibt, wächst. Oder auch das, was stirbt und neu kommt. Und das ist für mich einfach so immer wieder aufbauend für mein Leben.
Meli Kijaks Buch »Dieser Garten« gewährt Einblick hinter die hohen Klostermauern in Fulda. Ein Besuch bei einfallsreichen Nonnen, die hier ein Stück Gartengeschichte geschrieben haben.
Der Klostergarten der Benediktinerinnen in Fulda. Ein ganz besonderer Ort mitten in der Stadt. Die Autorin Meli Kijak hat ihn entdeckt, als sie vor Jahren auf der Suche war nach einem Ort, an dem sie Gärtnern lernen kann. Mit Obst- und Gemüseanbau, einer Mischkultur also, und vor allem biologisch. Gefunden hat Meli Kijak nicht nur, wie sie sagt, ein enormes gärtnerisches Wissen, an dem sie teilhaben durfte, sondern auch die spannende und manchmal fast unglaubliche Geschichte dieses Gartens und der Benediktinerinnen. Die Geschichte beginnt im Zweiten Weltkrieg. 1944 erlebt Fulda seinen ersten großen Bombenangriff. Die Innenstadt ist ein Trümmerfeld, auch das Kloster ist erheblich beschädigt. Besonders schlimm aber wird für die Schwestern die Frage,
Wovon ernähren wir uns?
1944 kam noch hinzu, dass aus einem Altenheim in Bremen weitere Bewohnerinnen dorthin evakuiert wurden. Das heißt, das Kloster wurde immer voller. Es waren 99 Nonnen anwesend und die Frauen aus dem Altenstift in Bremen. Und es gab ein, wie in der übrigen Bevölkerung auch, ein ganz großes Versorgungsproblem. Was im Kloster Fulda vorhanden war, waren Grundstücke, Gärten und Acker. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass in diesem Kloster nicht nur Töchter von Bäuerinnen waren, sondern auch promovierte Germanistinnen, Pharmazeutinnen, Pianistinnen. Die sind es nicht gewöhnt, einen Garten zu bewirtschaften und die haben überhaupt keine Ahnung, was man auf einem Acker macht, wie man Gemüse anpflanzt, um es essen zu können. So fängt eigentlich alles an und 1948 hat Schwester Laurentia Dombrowski, die in einem regen Briefwechsel eigentlich mit der ganzen Welt stand, aber eben auch mit Benediktinernonnen aus dem berühmten Kloster Stanbrook, hatte sie einen Briefwechsel und die schrieben in einem ihrer Jahreschroniken, dass sie ein Kompostierpulver ausprobieren würden, aus dem sie sozusagen aus Gartenabfällen wunderbare Gartenerde gewinnen und das Ganze in nur wenigen Wochen. Und Gartenerde, jeder, der einen Garten hat, weiß das, ohne Gartenerde, alles beginnt, alles Leben beginnt im Boden. Und ohne vernünftige Gartenerde können sie eigentlich gar nichts machen. Und Schwester Laurentia aus Fulda bat um das Rezept und die Nonnen aus Stanbrook haben das ohne weiteres sofort rausgegeben. 5 Unkräuter, man muss die mörsern, es kommt Honig dazu und so weiter. Aber die ganze Rezeptur war unglaublich esoterisch. Mondlicht spielt eine Rolle, vergrabene Ochsenhörner und so weiter. Und die Nonnen mussten natürlich erst einmal diese 5 Unkräuter anbauen, von denen sie gar nicht wussten, wie sie überhaupt aussehen. Also wurden Bücher gewälzt. Glücklicherweise gab es noch eine Pharmazeutin im Kloster und die hat das Ganze dann aufgezeichnet. Man hat sich erkundigt und so fing man an, erstmal diese Unkräuter anzubauen, um sie ernten zu können, um dieses Pulver herstellen zu können, um daraus aus den Abfällen des Gartens in einem ganz bestimmten Humusverfahren in nur 6 Wochen Gartenerde zu bekommen. Sie können sich vorstellen, da wird sehr viel versucht, da gibt es sehr viele Fehlversuche auch, aber es gelingt ihnen. Und es gelingt ihnen so gut, dass sich das in Fulda herumspricht. Immer mal wieder klopft einer und sagt, was ist das, was ihr da macht und wie funktioniert das und könnt ihr uns helfen? Und daraus entspinnt sich sozusagen ein, erstmal wird es an der Tür weitergegeben, irgendwann sind so viele Menschen an der Tür, dass die dann so kleine Handzettelchen machen. Aus den Handzettelchen werden dann so kleine Broschüren. Die Nonnen wissen sofort, das ist etwas ganz Tolles, was sie da herausgefunden haben. Und dann bestellen die erst einfach mal so auf gut Glück 5000 Tüten. Und es verkaufen sich sage und schreibe mit unglaublich viel Mundpropaganda 3 Stück. Und die sitzen auf diesen Tüten. Und heute würde man sagen, es ist eines der erfolgreichsten Start-up-Unternehmen in der Gartenbaubranche, denn aus diesen 3 Tüten wurden dann im ersten Jahr 13 Tüten, im zweiten Jahr 24 Tüten und schon innerhalb des ersten Jahrzehnts haben sie 15.000 dieser Kompostierpulver selber hergestellt und verkauft. Und sie verzichten radikal und konsequent auf Chemie, die damals dann auch sehr bekannt wurde. In den 50er, 60er Jahren begann das, dass man Chemie auf die Äcker machte, damit schnell etwas wächst. Das wollten die Nonnen nicht. Und die haben herumexperimentiert und geguckt. Ich habe dann später auch diese Pflanzbücher gesehen aus den Archiven. Die haben jedes Jahr ganz genau notiert, was muss man womit anpflanzen, bei welcher Jahreszeit, bei welcher Mondstellung und wie funktioniert was am besten. Und man kann sagen, die haben eigentlich experimentiert und Versuchsanordnungen gestartet. Und peu à peu, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, wurden aus diesen Frauen, die eigentlich in ein Kloster gingen, um Nonnen zu werden, Gärtnerinnen.
Sie haben gerade schon die Geschichte erzählt von dem Schnellkompostpulver, das die Nonnen sozusagen ja erfunden, gefunden haben und das dann auch ein Erfolg geworden ist. Es gibt es heute noch. Ich finde, eine der lustigsten Stellen im Buch ist die Geschichte der Namensfindung für diesen Schnellkomposter. Mögen Sie die kurz erzählen?
Ja, also im Buch habe ich sie nur ganz kurz angerissen. Die haben also dieses Kompostierpulver, was sehr schnell Humus herstellt und dann haben sie versucht, es aus dem Englischen hieß es Quick Return Powder, also Geschwind-Umwandel-Puder. Und dann haben sie sich abendelang hingesetzt und Namen versucht zu erfinden und haben sie verworfen. Und es muss ein unglaublich amüsantes Durcheinander gewesen sein. Und sind dann am Ende, haben sie sich geeinigt auf den wirklich, wie ich finde, umwerfend sagenhaften Begriff Humofix.
Genau, Schneekopu ist es nicht geworden, auch nicht Schneehumu für Schnellhumus.
Ja, genau, Sie haben es immer versucht, sozusagen eine Abkürzung zu finden, die eingängig ist. Und das mochte ich auch immer an den Schwestern sehr gerne, dass die so unglaublich gewitzt sind und auch so fit im Schreiben und Dichten. Also es gab auch dichtende Nonnen und lyrische Nonnen. Es ist wirklich, Sie müssen sich vorstellen, ich kam ja in dieses Kloster, um zu lernen, wie man richtig schneidet, pflanzt und gießt letztlich. Und dann öffnete sich mir diese Geschichte, diese unglaublich reiche Kultur. Dazu muss man wissen, dass wir in Deutschland eigentlich eine ganz reiche Gartenkultur haben, über die aber nie jemand schreibt. Also ich würde mir immer wünschen, dass in Feuilletons es einen richtigen, so wie es Literatur, Kunst, Musik gibt, auch einen Gartenteil gibt, aber nicht, wo drinne steht, wann man nun die Hortensien richtig schneidet. Also keine Gartenratgeber, sondern auch über Gartenliteratur spricht. Das ist, finde ich, ein wichtiger Teil auch deutscher Kultur. Und nun hat sich mir dann dieses Kapitel so geöffnet, also über die Jahre auch. Ja? Dann gibt es die Zeitschrift Winke für den Biogärtner. Die gibt es immer noch, die kann man immer noch im Kloster beziehen. Das ist die älteste deutschsprachige Gartenzeitschrift für biologischen Gartenbau. Und die haben das alles gemacht und daran geglaubt, als es diese Begriffe biologisch, ökologisch gar nicht gab. Also das nannte man in den 40er und 50er Jahren, sagte man dazu naturnah. Das war auch damals leider sehr esoterisch und da spielte die Rudolf-Steiner-Bewegung eine Rolle. Und da war auch wirklich viel Hokuspokus dabei. Und die Schwestern haben irgendwie immer ein sicheres Gespür dafür gehabt, den Hokuspokus von der Wissenschaft irgendwie zu trennen und da so schnurstracks ihren Weg zu gehen. Und Schwester Christa erzählt immer, dass sie an der Universität versucht hat, mal ihrem Professor zu erzählen, wie die in Fulda gärtnern. Und dann hat der Professor, der quasi nur ein Schreibtischgärtner war, gesagt, das funktioniere alles nicht, nie im Leben. Und die Nonne war viel zu schüchtern und elegant, um zu sagen, doch, wir machen das schon seit 5 Jahrzehnten erfolgreich in unserem Garten.
Wenn Sie so erzählen von den Frauen dort, von den Nonnen, von den Schwestern, da habe ich so das Gefühl, dass wir vielleicht ein ganz falsches Bild haben davon, was das eigentlich für Frauen sind, die da im Kloster leben.
Also für mich sind diese Frauen natürlich je nach Alter Freundinnen, Schwestern, Tanten, Omas, so würde ich mal sagen. Aber sie sind für mich unglaubliche Vorbilder. Es sind Benediktinerinnen, das heißt, sie müssen arbeiten. Beten und arbeiten ist gleichwertig. Sie leben nach der Regel des heiligen Benedikt. Und sie sind sehr diesseitig. Also dieses Bild von den vergeistigten Nonnen, die den ganzen Tag beten und in der Heiligen Schrift nach Stellen kramen, ist sehr falsch. Die haben einen wirklichen, das sind Unternehmerinnen. Also die Geschichte der Nonnen aus Fulda ist eigentlich eine Geschichte, die in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen nacherzählt werden müsste, die etwas für Manager-Magazine wäre. Das sind Frauen, die ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen gegründet haben und aus wenig Know-how ganz viel Know-how gemacht haben und die auch die Produktion selber in die Hand genommen haben und die auf einem Markt, wo, also früher haben Frauen keine Unternehmen angemeldet und schon gar nicht Nonnen und sich zum Beispiel auch auf dem Spirituosenmarkt bewähren mussten, darum kämpfen mussten, Alkohol haben zu können, um Likör zu machen und so weiter. Man kann von diesen Schwestern wirklich lernen, wie man mit viel Wissen sich in einem Bereich, nämlich der Wirtschaft, durchsetzt, wo eigentlich niemand auf jemanden wartet. Und diese 100 Frauen haben sich wirklich angelegt, auch mit der Chemiewirtschaft. Denn indem sie felsenfest dabei geblieben sind, ihr bei ihrem Humuspulver zu bleiben und nicht ein Körnchen Chemie zu verwenden, das halte ich für eine glänzende Unternehmerinnengeschichte. Und die Frauen sind fit in Ökonomie, in Betriebswirtschaft, in Management. Sie lassen sich auch immer coachen über die Jahre hinweg. Sie können also nicht nur zupacken, sondern sie sind auch am Schreibtisch wahre Heldinnen, haben gelernt, irgendwie Computer zu benutzen und so weiter. Also Sie merken es vielleicht selber, meine Verehrung und mein Respekt sind groß und tief.
Und waren Sie überrascht davon, als Sie das erste Mal hinkamen? Also wie zupackend und wie wenig weltfremd die sind?
Ja, ich war super verblüfft, immer, über alles. Also einerseits sind es so originelle Menschen, also unglaublich originelle Frauen und tolle Schrullen hatten die. Und also ich habe oft wirklich mich kaputt gelacht. Und auf der anderen Seite waren die so belesen. Also zum Beispiel Schwester Candida, die hat 5 Jahrzehnte lang die Handschrift eines Gelehrten aus dem Mittelalter entschlüsselt und hat damit irgendeinem Universitätszweig damit sehr geholfen, indem die diese Handschriften entziffert hat. Die hat also 5 Jahrzehnte nichts anderes gemacht und die war eine unglaubliche Gelehrte. Und die hat mir zum Beispiel auch geholfen, das Buch zu lektorieren und die fand jeden Fehler da drin. Und ich habe der zum Beispiel manchmal Schokoladepralinen oder Blumen ins Zimmer geschickt, auf die Zelle und habe einen kleinen Gruß dazu geschrieben. Also so müssen Sie sich vorstellen, so danke, dass Sie mir heute wieder so viel geholfen haben. Alles Liebe, Ihre Meli. Und diese Notiz kam auch korrigiert zurück mit Seitenanmerkung, was ich falsch geschrieben habe. Ausdruck, Ausrufezeichen stand da mal am Rand. Und das Schöne ist aber, dass die haben wahnsinnig viel Humor. Also man kann immer mit der einen Schwester über eine andere Schwester wunderbar spotten. Es ist natürlich immer ein sehr zärtlicher Spott. Aber ja, ich war unglaublich verblüfft. Ich wurde von den alten Schwestern zum Beispiel immer in der dritten Person angesprochen. Sie möge bitte kommen, wie geht es ihr? Sie gehe bitte hierhin, sie gehe bitte dorthin. Und das war für mich eine unglaubliche Umstellung überhaupt auf diese Art der Sprache. Ich erinnere mich auch an Schwestern und Nonnen, mit denen wir wirklich uns viel auch unterhalten über Politik oder Literatur. Die Nonnen nehmen sehr wahr, was ich mache, lesen alle meine Bücher, meine Texte, schreiben mir dazu. Und ja, wir sind so in einem regen Austausch. Und ich mag die Bildung und Belesenheit und ich mag auch diese Ehrfurcht, die sie haben vor jedem Menschen und vor dem Leben und der Natur und vor Wissen. Also ja, es sind so aufmerksame Menschen. Ich möchte nicht sagen, dass alle Nonnen in allen Orden so sind, das weiß ich nicht, aber dieser Orden und diese Frauen sind so. Es sind Wissenschaftlerinnen, es sind Feministinnen, umwerfend und ja, wie im Titel des Buches, unglaublich fabelhaft.
Sagt Meli Kijak, Autorin des Buches Dieser Garten, mit dem Untertitel Die unglaublich fabelhaften Nonnen aus Fulda und ihre genialen Erfindungen. Erschienen ist es bei Mikrotext. Ebenso unsichtbar wie die Nonnen hinter Klostermauern sind auf ganz andere Weise die Immigrantinnen der ersten Generation, damals Gastarbeiterinnen genannt. Ivo Robic ist ein großer Schlagerstar im Jugoslawien der 60er und frühen 70er Jahre. Die junge Kroatin Smilja mag diesen Sänger und seine Musik und sie träumt von einem anderen Leben. Angeworben durch die Anzeige einer Würzburger Schokoladenfabrik geht Smilja, gerade mal volljährig, schließlich nach Deutschland. Und sie bleibt bis heute. Muss sich ihr Leben erkämpfen, ihr Kind in einer Pflegefamilie aufwachsen sehen, gerät an die falschen Männer, in Abhängigkeiten und schließlich in eine schwere psychische Krise. Smiljas Sohn, der Schriftsteller Alem Grabovac, erzählt ihre Geschichte in seinem neuen Buch, einem autofiktionalen Roman mit vielem, das sich genauso abgespielt hat, aber eben auch ein paar literarischen Freiheiten. Es heißt Die Gemeinheit der Diebe. Wer sind diese Diebe?
Vielleicht sind es Leute, die Lebenszeit geklaut haben. Vielleicht sind es Strukturen, die Lebenszeit geklaut haben. Und die Gemeinheit, die unterschiedlichen Dimensionen ihrer Gemeinheiten sind allerdings enorm. Also es gibt die ganz Gemeinen, die mittleren Gemeinen, die weniger Gemeinen. Und mir hat dann einfach dieser Titel sehr gut gefallen, die Gemeinheit der Diebe, bezogen auf Smilja. Am Anfang des Romans steht ja auch der Satz, was bleibt von einem Leben, das nie gelebt wurde? Und wer hat ihr vielleicht dieses Leben auch geraubt, aber hat sie sich vielleicht auch selbst geraubt? Das sind so die Fragen, die alle am Titel hängen.
Deine Mutter und du, ihr habt viele Jahre lang nicht zusammengelebt. Du bist in einer Pflegefamilie groß geworden. Wie hast du dich ihrer Geschichte genähert? Also wie bist du ihren Wünschen, ihren Träumen, ihren Hoffnungen, ihren Erfahrungen auf die Spur gekommen? Also aus der Zeit, als sie nach Deutschland kam und auch danach, als du schon da warst, aber ja nicht bei ihr.
Also man muss dazu sagen, dass ich jedes Wochenende erst bei ihr war und später dann immer in den Ferien. Das heißt also, ich hatte immer Kontakt zu ihr, wir waren uns sehr nahe. Wir haben auch immer einmal wöchentlich telefoniert. Also es war nicht so, dass sie jemals aus meinem Leben draußen gewesen wäre. Ich kenne auch das Bergdorf Mauwitze in den kroatischen Dinara-Gebirgen, das von großer Armut geprägt war. Also Oma und Opa haben da gelebt. Wir sind in den Sommerferien immer dahin gefahren. Und da gab es also nicht mal eine Toilette. Da musste man im Busch, keine Elektrizität, kein Wasser, nichts. Also das zu sehen, wo sie herkommt und welchen Weg sie von dieser unglaublichen Armut gegangen ist, über Würzburg nach Frankfurt am Main dann, das ruft natürlich alles Verständnis hervor. Und da habe ich sie auch dann immer begleitet in dem Sinne.
Was hat diese junge Frau erwartet und gehofft zu finden in diesem fremden Land Deutschland, außer eben ja einem Job und natürlich bessere Lebensumstände?
Ich glaube, es war wirklich in erster Linie der Armut zu entkommen. Sie wollte nach Deutschland, sie wollte sich auch einen gewissen Wohlstand erarbeiten. Sie ist eine sehr fleißige Person, auch eine sehr sture Person. Und sie wollte nicht in diesen Abhängigkeiten leben, in der Abhängigkeit zur Armut, in der Abhängigkeit auch zum Machismo im ehemaligen Jugoslawien. Was sie ja dann doch geschafft hat, später in der Abhängigkeit zum Machismo zu leben. Aber sie wollte dem allen entkommen und dann sie ist immer weitergegangen. Erst nach Zagreb, in die Hauptstadt. Da war sie in der Küche, da hat sie 10 Stunden lang Geschirr sauber gemacht. Und dann gab es die Möglichkeit, durch das Anwerbeabkommen mit der BRD und Jugoslawien relativ einfach nach Deutschland zu kommen. Und die hat sie genutzt. Und ich glaube, sie ist einfach immer reingesprungen und hat gesagt, weiter und ich arbeite und ich werde mir und meiner Familie, sie hat natürlich auch gehofft, dass sie eines Tages eine glückliche Familie haben wird, werde ich ein schönes Haus bauen, ein schönes Leben haben. Ja, sie hat sich ein schönes Leben vorgestellt.
Sie hat dann, was sie sich ja gewünscht hatte, eine Familie gegründet. Du bist 1974 geboren. Warum hast du nicht mit ihr leben können? Warum bist du in einer Pflegefamilie aufgewachsen?
Also, da gibt es 2 Gründe dafür. Auf der einen Seite hat sie sich in meinen Vater Emir Grabowatz verliebt. Emir war allerdings, sie dachte erst, er wäre Automechaniker, stellte sich aber heraus, dass er vom Beruf her Taschendieb ist, der ein Halodri, ein Halunke war, der sehr oft betrunken nach Hause kam, der sie mit vielen Frauen betrogen hat. Sie konnte sich also auf ihn nicht verlassen. Und das andere war, damals gab es in der Bundesrepublik nur 6 Wochen Mutterschutz. Das heißt also, die Frauen damals waren nicht vorgesehen für den Arbeitsmarkt. Es gab sogar noch ein Gesetz, in dem es hieß, wenn der Ehegatte muss einverstanden damit sein, dass die Frau arbeiten geht, also wenn sie ihren Pflichten im Haushalt nicht nachkommt. Und jetzt, was machen all diese jungen Frauen? Also diese jungen Frauen die Gastarbeiterinnen aus Südeuropa, die sich verlieben, die dann Kinder bekommen. Wohin mit den Kindern? Und sie sind ja arbeiten gegangen. Die deutschen Frauen, da war das Modell so, ihr macht den Haushalt, der Mann geht raus, also der verdient das Geld, das war klar geregelt. So, und jetzt wohin mit den Kindern? Viele haben die Kinder zurück zu den Großeltern gegeben. Und also in die Dörfer zurück. Aber das wollte meine Mutter nicht, weil sie ja gerade dieser Armut entkommen wollte. So, dann hat sie von der Kindergärten und Kitas gab es kaum welche. Und dann hat sie von einer Arbeitskollegin gehört, dass ihre Tochter bei einer deutschen Pflegefamilie ist. Und so bin ich dann zu dieser deutschen Pflegefamilie gekommen. Es sollte eigentlich ein vorübergehender Zustand sein. Also sie dachte auch immer, dass sie mich ganz zu sich zurückholen wird. Aber das ist nie eingetreten.
Jetzt denken wir ja immer so 70er und dann 80er Jahre, also die Zeit, als du ein Kind, dann auch ein bisschen älteres Kind warst. Das war ja schon die Zeit nach der 68er-Bewegung. Es gab eine Frauenbewegung. Ich glaube, wir können uns heute gar nicht mehr richtig vorstellen, dass es damals nicht möglich gewesen sein soll, eine alleinerziehende, berufstätige Mutter zu sein.
Also wir sind ja auch mit meiner deutschen Pflegefamilie dann in Baden-Württemberg aufgewachsen. Und glaub mir, Dagmar, das Hausfrauen. Die Männer haben für IBM oder für Daimler gearbeitet oder für Porsche. Aber da war das Modell noch nicht angekommen, dass Frauen auch selbstständig im Beruf und erfolgreich sind. Und das vergisst man auch schnell. Diese Helmut Kohl-Jahre, also auch in der Regierung, als Helmut Kohl Angela Merkel reingeholt hat, war das noch sein kleines Mädchen. Das war die einzige Frau in der Regierung. Ja, man vergisst sehr schnell, wie weit wir inzwischen gekommen sind, aber dass es noch gar nicht so weit entfernt liegt, dass zum Beispiel auch die Frauen von starker Diskriminierung betroffen waren, nämlich auch in der Bundesrepublik.
Genau, und Frauenpolitik war noch Gedöns, ne? Sogar bei Schröder noch.
Auf jeden Fall großes Gedöns. Und wir haben ja auch den Frauentag jetzt. In der BRD gab es ja keinen Frauentag in dem Sinne. Es gab den Muttertag, ja, klar. Also man ehrt die Mutter, die für die Kinder sorgt. Und im Osten, in den sozialistischen Staaten, war das natürlich anders. Fürs Meer war der Frauentag schon was Besonderes, ja. Da hat sie schon eine Rose von mir erwartet.
Dein Buch geht ja auch wenn es ein Roman ist und immer ein Stück Fiktion auch dabei, aber geht schon sehr in die Tiefe, was einfach die wirklichen Ereignisse betrifft von Smiljas Leben. Was meint sie zu all dem? Wie ist das für sie? Ist das nicht seltsam, ihr Leben und alles so in einem Buch ausgebreitet zu sehen?
Also das ist ja jetzt der zweite Teil. Wir hatten ja schon das achte Kind. Da habe ich das ja schon auch alles beschrieben. Beim achten Kind war sie sehr begeistert. Sie hat sich gefreut. Ich glaube, sie hat es auch so, auch sie weiß natürlich auch, was jetzt wahr ist und was nicht ganz so wahr ist. Aber sie hat sich gefreut und hat, ich glaube, sie hat sich auch geschmeichelt gefühlt und auch für sie ist es eine Art Anerkennung, dass jetzt andere Menschen auch über ihr Leben lesen und auch wissen, wie schwer ihr Leben war. Und ich glaube, das hat, ja, das war auch so eine klammheimliche Freude. Wenn sie dann, darf ich das sagen, dass sie in Hugendubel gegangen ist und mein Buch da gekauft hat, beim Zeil? Und dann da reinzugehen und meine Bücher auf so einem Stapel zu sehen und zu denken, oh wow, mein Sohn. Also auch eine gewisse Art von Stolz. Und die Gemeinheit der Diebe hat sie jetzt gelesen und also sie hat schon gesagt, wow, Alem, okay, jetzt über Bratzo hättest du nicht so schlecht schreiben sollen. Und ich sage, ah, Mama, okay. Aber Alem, dein Buch gefällt mir sehr gut. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, ich bin erleichtert.
Und wie war es für dich, das Buch zu schreiben? Also es geht ja auch für dich nochmal, auch wenn du jetzt nicht im Zentrum stehst, zu dem ersten Buch, aber es geht ja auch für dich nochmal sehr in die eigene Biografie.
Also für mich war, es gab auch etwas sehr Riskantes, weil ich habe das praktisch parallel zu ihrer Krankheit geschrieben, also zu ihrer Depression. Und sie wurde ja dann auch in eine Klinik eingewiesen. Also wir haben sie zusammen freiwillig eingewiesen. Die Gefahr war, ich wusste nicht, wie es mit Smilja enden wird. Und manchmal dachte ich mir beim Schreiben, und Corona war auch noch, wir waren alle einsam. Und ich wusste nicht, wo es mit Smilja enden wird. Und ich habe mich auch beim Schreiben gefragt, Mann, was eigentlich, wenn das wirklich schlimm ausgeht, was machst du dann eigentlich mit deinem Roman? Musst du den Roman dann wegschmeißen? Vielleicht. Und das Risiko bin ich eingegangen. Aber ja, das war teilweise schon, das war auch hart. Ja.
Sagt Alem Grabovac, Autor des Romans Die Gemeinheit der Diebe. Wenn er sie neugierig gemacht hat auf Smilja, Emir und Dusan, auf Bratzo und nicht zuletzt auf Alem selbst, auf die Frage, wie er trotz denkbar schlechter Startbedingungen ein Akademiker und Schriftsteller werden konnte und darauf, wie sich Smilja, diese ehemalige Gastarbeiterin, schlussendlich zumindest einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet hat, dann lesen Sie dieses Buch. Zutiefst berührend, ohne auch nur einen Moment gefühlsduselig oder kitschig zu sein. Erschienen ist der Roman bei Hansa Blau. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.